Ciao zusammen, jetzt haben wir gerade die Literatursendung gehört und es geht auch noch weiter mit Literatur, nämlich im Phoenix-Special von heute Abend. Am letzten Wochenende waren die Frauenliteraturtage im Kanzlei Schriftwechsel. Und in der heutigen Sendung möchte ich noch einmal ein paar Texte von diesen Frauen vorstellen. Texte, die sie am letzten Wochenende vorgelesen haben. Ich habe 3 Texte ausgewählt, und zwar einen von der Bea Schilling, einen von der Erika Brühlmann-Jeklin und einen Text von der Maya Beutler. Aber jetzt, zuerst hören wir noch ein Stück von der Sandra, See. Sternenklar ist das Wasser. Ja, etwa wie einem Bergsee, zum Beispiel auf der Alp, wo die Bea Schilling war. Ich war, wie sie schreibt, Herrscherin über 400 Hektar Alp, stand zuoberst auf der Wasserscheide und regierte weite, doch einsame Gefilde. Das ist ein Zitat aus dem neuen Buch von Bea Schilling. Alpwesen, Unwesen und andere Wesen wird voraussichtlich 1989 erschienen. An der Frauenliteraturtag Schriftwechsel hat Bea Schilling die Erzählung Herakles und Augias vorgelesen. Wir hören jetzt die Erzählung, die sie dort vorgetragen hat.
Herkules und die Stelle des Augias. Um die Personen kurz vorzustellen, Augias ist der reichste Mann im Dorf, hat auch am meisten Stoßrechte auf der Alp, hat 3/8 Anteil am Hauptstall, 1/4 Anteil am Weststall, 1/10 Anteil am kleinen Stall und sogar vom Schweinestall trifft es noch den einen oder anderen Bodenriemen auf ihn. Letzteres aber nicht grundbuchamtlich beglaubigt, sondern bloß überlieferungsgemäß. Und das alles nicht von ungefähr, sondern verdientermaßen, denn Augias ist ein wackerer Mann und damit auch weitgehend beschrieben. Augias hat auch eine Tochter, nennen wir sie Io. Schließlich sind wir hier im Reiche der Kuhbauern, der Mistfladen, der heimtückischen Bremsen auch. Und so scheint der Name Io ganz angemessen, hat ihre berühmteste Namensvetterin doch eine gut bemessene Zeit ihres Lebens als Kuh verbracht, weit umhergetrieben von einer ganz besonders bösartigen Bremse. Letzteres auf Geheiß der Hera. Es handelte sich damals um eine Eifersuchtsstory. Liebe war im Spiel, auch Schönheit, auch Männer. Mögen diese Stichworte fürs Erste genügen. Immerhin befinden wir uns in der Gegenwart, was aber nicht ausschließt, dass auch heute noch Eifersüchteleien mit im Spiele sein können. Beispielsweise Eifersüchteleien einer Frau in den besten Jahren. Doch wer fragt schon nach den besten Jahren? Man muss sich vielleicht vergegenwärtigen, dass sich diesmal die Geschichte in einem wirklich sehr, sehr engen und gewirkigen Tal zuträgt. Hier oben ist noch kaum wer auf die Idee gekommen, groß sich umzusehen nach einer Frau in den besten Jahren. Hier oben gelten andere Gesetze. Stöck, wies, stich, nicht spielen, Maul halten, Finger abdröschen, Morgenrot bringt frühen Tod, um nur einige zu nennen. Um es kurz zu machen, Augias Weib heißt Hera, ist eine Frau in den besten Jahren, gilt was im Dorf, gewann letztes Jahr den überregionalen Preis als beste Braunhennenzüchterin. Ihr Bild zusammen mit Legehenne Aurora erschien zweispaltig, weit herum in der Presse. Und doch, immer wenn sie Io, ihre heranreifende Tochter, heimlich beobachtet, fährt ihr ein kleiner Stich durchs Herz. Io am Brunnen vor dem Tore. Io in der Milchzentrale. Io vor den Vitrinen des Touristoffice. Und immer umgeben von jungen Männern. Das heißt, so jung sind diese Männer gar nicht mehr. Stimmbruch und Rekrutenschule haben sie längst hinter sich. Ja, früher, da konnte sie noch den Augias rausrufen. Der knallte dann einem der aufsässigsten Lümmeln eins um die Ohren, Stöck wies Stich, packte Io am Handgelenk und zerrte sie in die große Bauernküche. Aber heute, wo solche Genugtuungen nötiger denn je wären, heute sind sie unmöglich geworden. Io ist ihnen entwachsen. Und doch sollte man eingreifen. Hera müsste nicht Hera heißen, täte sie es nicht auf ihre Weise. Sie braut sich einen dicken schwarzen Kaffee mit quasi null Zichorienzusatz, süßt das Gebräu, schlürft es in gierigen Zügen, lockt zwischendurch Aurora in die kaffeeverklärte Bauernküche und lässt das Huhn scharren. Wo? Natürlich im Kaffeesatz. Zwecks? Entfernung des Splittes aus mütterlichem Auge respektive Herzen. Welches Splittes? Na bitte. Stellen Sie sich nicht naiver, als Sie sind. Io muss weg, muss jetzt einfach weg und verschwinden. Wollen doch schauen, ob wir sie nicht auch in ein Rindvieh verwandeln können. Der Namensvetterin ist es schließlich auch gelungen. Hera gelingt es nicht. Aurora humpelt gekränkt von dannen. Der Kaffeesatz war zu heiß oder es war halt doch noch zu viel Zichoria drin. Aber Hera gibt sich nicht geschlagen. Im zweiten Anlauf braut sie einen Braunhennen-Eierlikör nach sehr altem Rezept und geht damit zum Alpkorporationspräsidenten. Und siehe da, diesmal wirkt die Mixtur. Noch in derselbigen Woche wird Io auf die Alp verdingt und aus ist's am Brunnen vor dem Tore. Io stellt den zerbrochenen Krug hin, lächelt sich ein letztes Mal zu in der Vitrine des Touristoffice und disloziert höhenwärts, zwar nicht alles, aber doch zum Rindvieh. Nahe dem Stapel, dort, wo die Hochspannungsleitungen gewissermaßen aus dem Nichts kommend, vor dem hohen, leeren Firmament sich aufbäumend, einen Moment erstarren, um sich dann in einer unendlich sanften und dennoch kühnen Bogenlinie dem rauen Untergrund anzunähern. Nur für ein Weilchen, lange nicht, dann ziehen sie wieder weiter, sanft, kühl, fremd, doch diesmal getarnt durch das Schattenspiel der Natur. Dort dreht Io ein letztes Mal sich um. Das Dorf ist ganz klein, der Brunnen, die Hennen, das Gegacker, das Gekeif. Vor der Vitrine des Touristoffice steht Hera, lässig, eine Hand in die Taille gestemmt, mit der anderen auf der Vitrine klimpernd. So lässig stand Hera noch nie, steht so da und unterhält sich mit Herkules. Herkules, Io schließt die Augen, zu langsam. Schon hat das Bild die Netzhaut erreicht und richtet in der Folge einen internen Tumult an. Kreuz und quer laufen die Botschaften und zu guter Letzt landet alles in der rechten Fußspitze, die nun energisch einen Murmeltierbau traktiert, bis der Hauptgang einstürzt. Dieweil Io so maßlos in das Schicksal einer ahnungslosen Munkenfamilie eingreift, noch ein paar Worte zu Herkules, die hier umso angebrachter sind, als auch er eines Tages so einfach auftauchte, ungefragt, ungebeten, in einem Dorf, dessen Engnis sich durchaus mit der Engnis eines Murmeltierganges vergleichen lässt und dort Spuren hinterlassend, mindestens so tiefschürfend wie Ios Zehenspitzen. Ich möchte da ganz kleine Absätze überspringen, und zwar wird da der Herkules vorgestellt und wie und warum da in das Dorf gekommen ist und warum das da dort geblieben ist. Vielleicht nur ganz kurz. Herkules ist ein Mitglied von einem kleinen Wanderzirkus und ist mit dem Zirkus zusammen mal in das Dorf gekommen und dort abgesprungen, weil es ihm irgendwie ein Gefühl von Heimat gegeben hat, dass dort alle so schöne griechische und römische Namen hatten. Auf jeden Fall, er ist dort geblieben und ich fahre da zwei Seiten weiterhin weiter. Er blieb, es mögen Jahre, wenn nicht Jahrzehnte verstrichen sein, seit ihr. Nahm seine Geige, spielte den Leuten was im Ochsen, später auch in der Sonne, kriegte sein Murmeltierfett, pflegte seinen Ischias. Bald klang sein Instrument so hell und rein wie früher, Melodien tauchten ihm auf, aus dem Norden, aus dem Süden, voller Wehmut und Übermut. Er gab ihnen Gestalt, sie füllten die niedrigen Beizenstuben, schoben den Rauch und die Lokalpolitik beiseite. Und es gab Momente, wo selbst Augias nicht mehr wusste, ob ein Stück vor Stich kam und wo um alles in der Welt das Wies seinen Platz hatte. Ja, ja, der Herkules. So einer. Aber als Heuknecht ließ er sich nicht verdingen, partout nicht. Und das Munkenfett, andere Frauen plädierten eher für Ziegen- oder gar Gemsschmalz, das Munkenfett rieb er sich selber ein, obschon ihm auch da Avancen gemacht wurden. So, nun hat Io ihr zerstörerisches Werk vollendet. Sie quittiert es mit einem Achselzucken und schlenkert den Melkstuhl auf die andere Schulter. Dann dreht sie das Bändchen im Walkman und marschiert los. In 20 Minuten wird sie auf der Alp oben sein. Only you, plärrt Elvis in ihre Ohren. Only you kann jeder sagen. Herkules, ahoi. Härtenglocken, Sonnen, Auf- und Untergänge, 4,5% Fettgehalt in der Milch. Der Sen ist auch kein Leider. Io findet die Sache erträglich. Am liebsten reinigt sie Milchgeschirr, freut sich, wenn alles glänzt und glitzert in der rußschwarzen Hütte, staunt, wie der Milchstein langsam wächst in den alten Holzgebsen. Spieglein, Spieglein auf dem Gebsenboden, wer ist wohl die Schönste? Befinden die Gebsenbodenspiegel sie lediglich für die zweit- oder gar drittschönste, bittet und bettelt sie so lange, bis der Senn ihr ein Molkenbad bewilligt. Dann dreht und wendet sie sich im Käsekessel, haucht die kupfernen Wände blank, prüft ihre Haut im sanften Abglanz des rötlichen Metalls, hadert bisweilen mit einigen falsch platzierten Sommersprossen, träumt vor sich hin. Träumt, wie es war mit all den Burschen und wie sie sich gespiegelt in ihren Augen, wie sie ihren Gang, ihren Hüftschwung, ihr Profil entdeckt in der Erweiterung und Verengung männlicher Pupillen, wie sie balancieren lernte auf dem hauchdünnen Laufsteg vom Touristoffice zum Brunnen vor dem Tor, wie Heras Blicke den Laufsteg vibrieren ließen und wie das zusätzlich Anreiz war, öffnet plötzlich unwirsch die Augen, Hera in die Pfanne knallen könnte sie. Auf dem Kessirand dominiert eine Schmeißfliege, angelockt von der süßen Wolke. Io fasst das Biest ins Auge, balanciert du nur mit Nippe und Nasche. Ich warte, bis du trunken bist vom zuckrigen Saft und dann knall ich dich ab. Platsch macht's, die Fliege zappelt neben Io im Nass und noch einmal platsch und über Bord ist sie. Gemächlich beendet Io ihr Bad und scheuert das Kessi auf Hochglanz. Keiner würde ahnen, dass da ein Mord geschah, geschweige denn, was für einer. Nachts drauf träumt Io von grünem Gemüse. Sie ist mit Hera im Garten und Hera reicht ihr Salathaupt und Salathaupt, Lattich auch und Kohlköpfe, alle jung und grün, Stück um Stück. Io ist schon über und über bedeckt mit Grünzeugs, bittet Hera aufzuhören, hätte viel lieber die große rote Möhre, die Hera unter ihren Röcken verbirgt. Doch Hera hat kein Musikgehör. Da seufzt Io resigniert, so viel junges Gemüse, und drauf erwacht sie. Etwas vom Glanz ist erloschen, und wie sie auch scheuert und poliert am Kessi, etwas vom Glanz ist dahin. Und wenn sie nach dem Käse noch Zieger herstellen, der Senn und sie, die trübe Molke aufheizen, dass ihnen der Schweiß aus den Poren springt, Scheit um Scheit ins hoch aufprasselnde Feuer werfen, dass die Funken tanzen, hoch hinaufstieben, in den uralten Spinnweben sich verfangen, ausknistern im nachtschwarzen Gewölk, endlich erlöschen. Doch neue Funkengenerationen sind schon unterwegs, angefacht durch die beiden Pyromanen, die sich fortwächsend Schweiß von der Stirn wischen, nicht nachlassend, Scheit um Scheit, bis die Brühe zum Siegen kommt, kaum feststellbar durch Rauch und Dampfschwaden hindurch, dazu noch den Schweiß in den Augen, Ruß auch, halber irre vor Hitze, endlich der Senn den Quirl nimmt, einen mächtigen Wirbel erzeugt in der Mitte der mittlerweile auch zischenden Fluten, in der mutmaßlichen Mitte zumindest. Die Sichtweite ist jetzt praktisch null. Der Senn sie anschreit, her mit dem Sauren, sie schon längst bereitsteht mit der höllischen, durch und durch vergorenen Säure, von der sie zuvor das Gewürm entfernt hat, Maden unbekannter Provenienz, sie also gleich das Saure in die nach wie vor nur mutmaßlich wahrnehmbare Mitte des Strudels gießt, worauf sie nun beide zurücktreten, dem Geschehen seinen Lauf lassen, so tun, als ob sie unbeteiligt wären, die Hüttentür öffnen, Luft hereinlassen, Licht auch, vor die Hütte treten, den Schweiß abwischen, eine Zigarette anzünden. Und dann, wie von sehr weit weg herkommend, gewissermaßen mehr zufällig als absichtlich wieder in die Hüfte treten, auch vors Käsekessi, auch wiederum mehr zufällig als absichtlich einen Blick hineinwerfen und so sachlich wie möglich feststellen, dass der Zieger sehr schön gebrochen ausgeschieden sei heute. viel, unwahrscheinlich viel, vermutlich eine noch nie dagewesene Ausbeute. Und fein auch im Geschmack, sehr fein sogar. Und dann der Rest, das Abschöpfen des Ziegels zum einen, das Reinigen und Konservieren der Holzgeräte zum anderen, wozu nichts so ideal, von Natur aus ideal taugt, wie eben diese siedend heiße Restflüssigkeit, die knallgrüne, klare Schotte. Stück um Stück taucht Io die Gebsen hinein, taucht sie unter, lässt in ihnen den Schottenspiegel aus auskristallisiertem Milchzucker wachsen, Spieglein, Spieglein in Gebsen woven. Spieglein sind blind geworden, schneiden Grimassen, kriegen Sprünge, tanzen ihr auf der Nase rum. Die jungen Heuerknechte, die anfangs Sommer noch bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit die Alp erstürmten, Io den Hof machten und jetzt herumschawenzelten, kommen nunmehr ganz selten. Sie stellt ihnen Milch auf, gibt zerstreut Antwort. Was soll's? Sie weiß es nicht. Die Männer wissen es auch nicht so recht. Die Besuche werden rarer, bleiben schließlich ganz aus. Das ist ihr zwar auch nicht recht. Nichts ist ihr mehr recht. Sie ist übellaunig und aufbrausend und lässt es Sennen, Vieh und Hausrat spüren. Der Senn ist noch der Nachsichtigste, weicht ihr ein bisschen aus, denkt sich sein Zeugs, ist jedenfalls wieder einmal froh, dass er nicht geheiratet hat. Wesentlich scharfkantiger reagieren die Gegenstände, geben auch mal ein doppeltes oder dreifaches zurück, aber am extremsten quittieren die Kühe Ios Benehmen. Diese zartesten Wesen, Selene-Geweihte, Mondsichel tragende Vorstufen, Weib menschlicher Inkarnationen, subtilste Barometer ätherische Schwingungen, eitel auch sie genüsslich sie spiegeln in Dios glänzenden Augen, geschmeichelt bei gesteigertem Glanz. Ihnen schlägt das abrupte Ende der narzisstischen Seligkeit gewaltig aufs Gemüt, haut in sie rein fast wie der Bolzen eines Schlachtapparats. Aber sie kippen nicht um und sie laufen nicht aus, sondern sie geben zurück, knallen der Io ihre Frustration vor die Füße und ehe sie sich's versieht, türmen sich in den Ställen die Scheißhaufen, das Stiefel- und Melkstuhl drin absaufen, schwappen an den Melkeimen hoch, ja die Kühe selbst suhlen ihre blanken, reinen, rosig verzitzten Euter in ihrem eigenen Morast. Io mistet und mistet von Melkzeit zu Melkzeit. Doch sie schafft es nicht. Und wie sehr sich der Mist auch türmt vor den Ställen, in ihnen wird er kaum weniger. Mist, seufzt sie und schlaft ab. Mitten am helllichten Vormittag, mitten im Grünen. Und schon sind die Kohlköpfe wieder da. Ist sie umzingelt von unzähligen Salathäuten, auch Lattich und wie gesagt Kohlköpfe, und hoch oben reitet über sie hinweg Hera als Hexe mit wallenden Röcken. Einmal greift ihr ein Windstoß hinein, da meint Io eine große rote Möhre zu sehen am Wesensstatt, doch schon legen die Röcke sich wieder. Hera zwinkert ihr zu und only you krächzt Elvis unter den Kohlköpfen hervor, only you immer deutlicher. Drop erwacht sie. Die Kohlköpfe, die Hexe, der Elvis sind weg. Vor ihr steht Herkules, noch ein wenig atemlos vom steilen Aufstieg. Er wischt sich den Schweiß von der Stirn, dann wischt er sich die Hände trocken an der Trillichhose, dann klemmt er die Geige und das Kinn, dann spielt er ein kleines Stücklein, sozusagen ein Begrüßungsstücklein. Jetzt käme er endlich, stellt Io fest. Und ja, jetzt käme er endlich, bestätigt auch Herkules. Und er hätte auch früher kommen können, Io drauf. Und auch das wird von Herkules nicht wesentlich bestritten. Io rupft eine Handvoll Gras aus, Herkules prüft die Saiten. Io enttauchtet noch einige Blumen. Herkules stimmt die Saiten. Io wühlt mit der großen Zehe in der staubigen Erde. Herkules prüft zur Sicherheit noch einmal die Saiten. Zwischen den beiden breitet sich eine jener seltenen, köstlichen, prickelnden Verlegenheiten aus, die mit Worten nicht wiederzugeben sind. Herkules ist da unbefangener, wenn auch nicht ganz und gar. Er räuspert sich schließlich und spricht von seiner Sehnsucht. Von der Sehnsucht eines alternden Mannes nach ihrer jungen, zarten Haut. Mehr nicht. Jedenfalls nicht eigentlich oder eher nicht unbedingt. Aber berühren möchte er sie, ihre Brüste. Ja, das, das sehr, das bitte sehr. Io ist hingerissen. Dass da einer und auch dazu noch so einer, dass da dieser kommt und so hoch hinauf und gilt dabei als Faulenzer und erst noch mit der Geige auf dem Buckel und unter dem Buckel der Ischias oder ist Rheuma, ist doch egal. Hauptsache, er ist ihretwegen gekommen, ihretwegen und ihrer Brüste wegen. Sie fühlt sich, wie sich allerhöchstens eine junge, erstmelkige Kuh fühlen mag, wenn ihr die Milch ins Euter schießt und ihr der Bauer, ja sogar der sonst so knochentrockene Augias käme hier in Betracht. Wenn ihr also der wortkarge Augias ins Ohr flüsterte, nur du, mein Rind, nur du und so ein schönes Euter. Aber erst müsse er die Stelle misten, verkündet sie, immer noch holdselig lächelnd. Tochter Heras, nie hätte ich gedacht, dass du so tüchtig bist. Gell, da staunst. Ja, da staun ich. Pause. Nun rupft auch Herkules Gras ab, enthauptet einige Blumen. Könnte man nicht einen Deal machen? Den habe ich dir soeben vorgeschlagen. Nein, ich meine einen praktikablen Deal. Sie feilschen wie die Viehhändler, zwei Brüste, drei Ställe, bis das miteinander aufgeht. Sie reißen Gräser ab, enthaupten die restlichen Blumen, dann endlich schreitet Herkules zur Tat, zu dieser berühmten Tat, die später als Heldentat Nummer 5 in die Annalen der Weltgeschichte eingehen sollte. Gönnen wir ihm die Zeit, den Ruhm, den Lohn, er hat ihn wahrlich verdient. Es handelt sich tatsächlich um ausgesprochen mistvolle Stelle. Eigentliche Obszönitäten habe er keine registriert, rapportiert der Sen später. Auch die Wildheue vom Gegenhang hätten beim getreulichen Beobachten der Geschehnisse mehrheitlich Gefühle der angenehmen Art gehabt. Ganz abgesehen davon, dass Herkules wirklich absolut einwandfrei gemistet habe, eine Leistung, die in Anbetracht der ungeheuren Exkrementenmenge von einem Weibsbild